Du hast Gewinne mit Kryptowährungen erzielt und willst sie jetzt umschichten in ein langfristiges, stabiles Wachstumsaktien-Dividendenportfolio. Wie macht man das genau? Macht das überhaupt Sinn? Wie geht man dieses Thema an, damit man auch von seinen Dividenden, von den Aktien leben kann? Genau zu diesem Thema habe ich mir wieder die hervorragende Expertin Dr. Carina Lergenmüller eingeladen. Herzlich willkommen, Carina. Ein weiteres Mal auf unserem Kanal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Für die, die dich noch nicht kennen, ganz kurz, wir haben schon mal ein Interview gemacht. Du bist ja Expertin mit deinem Angebot auch zum Thema Aktien. Du hast ganz bestimmte Strategien auch, Wachstumsstrategien, Dividendenstrategien und so weiter und so fort. Darüber werden wir ja heute sprechen. Wie gesagt, du bist Professorin, du hast sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt mit dem ganzen Thema Investieren. Könnt ihr gerne auch das Interview mit Karin nochmal schauen, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze zu dir, was ich vergessen habe. Ich glaube, da können wir lange darüber reden, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Ergänzungen.
Ja, manchmal sage ich auch, dass ich auch noch einen Surfschein habe.
Ein Surfschein, auch gut.
So die formalen Dinge sind. Nee, also Spaß beiseite. Ich bin in börsennotierten Aktiengesellschaften, fast ausschließlich Beteiligungsunternehmen und befasse mich da halt auch tagtäglich mit Bewertung von Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass ich hier die großen Insider-Tipps verteile, weil das darf man ja auch nicht. Da gibt es ja Insider-Vorschriften und muss auch dazu sagen, dass ich mit anderen Anlagen als mit Insider-Tipps in der Regel immer wesentlich besser lag, weil ich dann eine Strategie fahre und es immer sehr gefährlich ist, auf einzelne Tipps zu setzen. Und genauso auch bei den Insider-Tipps ist es genauso.
Mhm. Sehr, sehr guter Punkt. Da möchte ich ganz kurz einhaken, weil das ist ja das, was sich alle erhoffen, oder? Die Wunderpille. Ich gehe auf YouTube, suche mir den Aktientipp schlechthin, ist bei den Kryptowährungen nicht anders. Und du sagst jetzt bewusst, oder du hast du das ausgewertet, dass du sagst, okay, du hast da wirklich, oder was ist das Mindset dahinter, dass du sagst, hey, wenn ich nicht diese Tipps hole, sondern mich spezifisch auf mein Wissen fokussiere, dann bin ich besser gefahren. Also was ist das Mindset dahinter?
Ja, das Mindset dahinter, das ist ganz einfach, dass ich mich in einer Einzelaktie oder in einer Einzeleinschätzung ja sehr wohl auch mal irren kann. Ich investiere in die Zukunft, ich habe keine Glaskugel, also ich weiß es nicht. Und das muss man einfach sich selbst zugestehen. Und von daher kann ich auch definitiv nie sagen, ich suche jetzt die Super-Duper-Aktie, die also in 5 bis 10 Jahren sich verzehn- oder verzwanzigfacht. Aber was ich machen kann, ist, was die viel sicherere Vorgehensweise ist, dass ich eine Strategie fahre. Also dass ich strategisch vorgehe. Und da gehen wir sowohl vor, oder gehe ich sowohl vor, dass ich mir die Unternehmen, in die ich investiere, deren Strategie anschaue und ich selbst in meinem Aktienportfolio eine Strategie habe, also einen Plan habe, mit dem ich Irrtümer, die mir unwiderruflich begegnen werden. Also ich werde mich nicht, sage ich mal jetzt, in 90% der Fällen irren, aber ich werde mich das ein oder andere Mal irren in der Zukunftseinschätzung. Das ist ganz normal. Das heißt also, die Sicherheit liegt niemals in der Einzelaktie, sondern immer in der Strategie.
Das klingt eigentlich logisch, aber ist immer noch eine große Herausforderung für die meisten Leute, oder? Und genau darüber sprechen wir auch heute. Du hast oder ihr verfolgt ja auch Anlagestrategien, die sehr stark sich auf Wachstumswerte fokussieren oder setzen, oder? Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja risikobehaftet, weil typischerweise sagen die Leute, nee, ich will so eine Aktie, die gibt mir ein bisschen was an Dividenden und die läuft okay, hauptsache ich verliere kein Geld, oder quasi. Jetzt könnte man sagen, sind solche Strategien nicht gefährlich, nur Wachstumswerte.
Ja, nur Wachstumswerte. Bei Wachstumswerten denkt eben jeder sofort an kleine, schnell wachsende Unternehmen, die wie eine Rakete nach oben schießen. Es gibt aber auch Unternehmen, die ziemlich groß sind und die ebenfalls immer weiter wachsen. Und es gibt die kleinen Unternehmen, die fahren eine andere Wachstumsstrategie. Die sind natürlich dynamischer, weil sie in der Wachstumsphase sind. Und große Unternehmen sind ja schon in der Reifephase und haben dann ganz andere Strategien, um ein weiteres Wachstum wieder zu erzeugen. Das heißt also, Wachstumswerte sind für mich nicht nur Small Caps, sondern Wachstumswerte sind für mich auch Werte wie stockkonservative deutsche Bechtle oder Atos Personalmanagement Software erstellen oder Six oder Vielmann oder ähnliche Firmen. Aber Firmen, die dennoch in neue Märkte zum Beispiel expandieren und dadurch Wachstum erzeugen. Also in der Tat ist es so, Schlafmützenunternehmen, die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, entschuldige, wenn ich das so sage, in die möchte ich nicht investieren. Also ich investiere von daher immer in Unternehmen, die wachsen. Das heißt, meine Maxime ist ganz einfach. Warum soll ich in ein Unternehmen investieren, das nicht wächst? Da gibt es keinen Grund dafür, für mich. Und selbst bei Dividendenaktien schaue ich immer auf Wachstum. Was nutzt mir denn eine Dividendenrendite von 6, 7 oder 8%, wenn sich die Aktie in 5 bis 10 Jahren im Kurs halbiert? Und dann habe ich mein eingesetztes Kapital halbiert. Das reißt die Dividendenrendite auch nicht heraus. Ich habe dann definitiv einen Verlust. Und da gibt es auch ganz prominente Beispiele. Ein Beispiel ist beispielsweise E.ON, einmal einer der größten Energieversorger Deutschlands, zahlte über Jahre hinweg solide Dividenden. Aber der Aktienkurs begann dann ab 2010 ungefähr kontinuierlich zu fallen. Ja, Gründe waren Atomausstieg, Preisdruck durch erneuerbare Energien, unternehmerische Entscheidungen auch, die Unternehmensaufspaltung dann 2016. Und trotz dieser hohen Dividendenrendite von 7% konnten viele Anleger dann die Verluste in der Aktie durch den Kursverfall nicht ausgleichen. Das heißt also, sie haben letztendlich Geld verloren. Der Kurs fiel von 50 Euro im Jahr 2008 noch auf unter 7 Euro. Und nie mehr ging der Kurs wieder in die Nähe der Höchstkurse. Mhm. Und Dividenden sind unter den Anlegern sehr beliebt. Das kommt auch nicht von ungefähr, denn Anleger wollen ja auch Geld entnehmen. Und viele, es gibt ja Anleger, die leben ja von den Dividenden. Und das ist natürlich ein interessantes Ziel, von seinem Kapital leben zu können. Aber man muss aufpassen, Dividendenstrategie ist nicht gleich Dividendenstrategie. Da gibt es einfach deutliche Unterschiede.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, oder? Ich meine, das ist genau, also wir sehen das bei unseren Kunden auch immer wieder. Und die Frage kommt ja, okay, ich habe jetzt zum Beispiel die Kryptowährung, die sind mein Portfolio-Booster, oder? Wo man ein bisschen schneller vorwärts kommt, ist volatiler und so weiter und so fort. Oder ich habe früh investiert, habe jetzt zum Beispiel eine größere Summe. Ich erwarte auch eine größere Summe jetzt, wenn die Märkte wieder steigen und so weiter. Und dann ist es für mich auch vollkommen logisch, dass man sagt, okay, ich schiebe einen Teil meiner Gewinne in einen anderen Bereich, um halt zu diversifizieren quasi oder etwas Langweiligeres in Anführungszeichen als die Kryptowährung und parkiere da eigentlich meine Gewinne. Mhm. Wie du gesagt hast, die Dividendenstrategie stelle ich mir jetzt auch so vor, das ist genau das Richtige, weil, ja, dann kann ich davon leben, ist nicht ganz so stark in den Schwankungen. Aber jetzt sagst du auch wieder, wenn ich dir richtig verstehe, da muss man natürlich extrem aufpassen, dass man, wie gesagt, nicht nur auf die Dividende schaut, sondern dass auch ein gewisses Wachstum da ist oder dass man der Wertverlust nicht drin hat. Und jetzt hast du gesagt, jetzt gibt es unterschiedliche Dividendenstrategien. Klär mich mal auf, was unterscheidet sie? Welche Strategien gibt es da? Für mich gibt es einfach, ich kaufe eine Aktie, die schüttet mir Dividenden aus, so als Laie gesagt, oder? Bring mal ein bisschen Licht rein.
Ja, genau. Also man kann beispielsweise unterscheiden zwischen einer Hochdividendenstrategie oder einer Dividendenstrategie, die auch Wachstum berücksichtigt. Und der Unterschied liegt in der Auswahl der Einzelwerte. Also wie suche ich die Einzelwerte aus? Und das langfristige Ziel ist natürlich, kein Geld zu verlieren, beziehungsweise mindestens den Kapitalstock zu erhalten und die Inflation zu verdienen. Das heißt also, der Fokus liegt für mich nicht einfach nur auf der Dividende. Und das macht die Hochdividendenstrategie. Die legt den Schwerpunkt auf Aktien mit einer hohen laufenden Dividende. Und die Dividendenstrategie mit Wachstumsaspekten, die legt den Schwerpunkt auf Aktien mit einem auch Dividendenwachstum, aber auch mit einem Wachstum in dem Unternehmen, in der Aktie. Und dieser kleine Unterschied, der macht langfristig einen riesigen, gewaltigen Renditeunterschied aus. Also wie ich gerade gesagt habe, am Beispiel E.ON. dann ist das Kapital, schmeißt weg. Und das ist ja nicht Ziel von jemand, der also Kapital erwirtschaftet hat, dass er dann mit einer anderen Anlagestrategie, da wird er dein Geld verliert. Und viele Anleger lassen sich definitiv blenden von hohen Dividenden. Ja, tolle Dividende, 7, 8, 9% ist ja auch super. Oder sie betrachten die Dividendenaristokraten. Und Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die über mindestens 25 Jahren hinweg ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben. Mhm. Aber da gibt es auch Probleme dann mit den Dividenden, wenn man nur da drauf schaut. Ja,
ja, verstehe ich. Vielleicht ganz kurz, bevor wir auf dieses Thema eingehen, ganz kurz, dass wir ein bisschen Zahlen verstehen. Was sind überhaupt gute Dividenden? Also 2, 3, 4%, du hast vorher von 9, 7, 8, 9% gesprochen, vielleicht kannst du es ganz kurz abholen, von welchen Renditen spricht man hier überhaupt? Also ich höre immer wieder, ja, MSCI World oder S&P 500 Index, 5, 6, 7% ist gut. 2, 3, 4% Dividenden sei schon stark, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach das, was ich höre, oder? Mhm. Klärst du aber ganz kurz von den Zahlen auf, was jetzt für dich gute und auch zu erreichende Dividenden sind und eher unterdurchschnittliche?
Ja, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Also wenn ich jetzt eine Aktie habe, die hat eine Dividendenrendite von 7%.
Ja? Das gibt's.
Das gibt's, ja. Das gibt's definitiv. Ja? Also wenn der Aktienkurs sich dann verdoppelt, dann ist die Dividendenrendite ja dann nur, wenn ich dann einsteige, bei 3,5%. Ja? Und umgekehrt. Ja? Wenn ich eine Aktie habe, die hatte 3% Dividendenrendite, dann ist sie um die Hälfte gefallen, dann hat sie 6% Dividendenrendite. Aber da muss ich doch mal hingucken, warum ist die denn gefallen? Was machen die denn da? Ja? Manchmal gibt es auch so Situationen, da sind die unterbewertet. Das ist natürlich dann eine tolle Sache. Und das sind Wachstumswerte, die wir dann suchen. Und gerade bei den Dividendenaristokraten, die ja 25 Jahre lang ihre Dividende kontinuierlich steigern, die haben auch große Nachteile. Ja, erstmal sind sie potenziell überbewertet, weil jeder denkt, Dividendenaristokraten, tolle Sache, die steigern ihre Dividende und die sind dann auch stark nachgefragt. Deshalb ist der Preis hoch und damit sinkt die Rendite. Und historisch gesehen liegt die Dividendenrendite der Aristokraten zwischen 2 und 3%. Und das ist nicht mal die Inflationsrate.
Ja, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was sind die Aristokraten? Hast du da 2, 3 Beispiele?
Also ein Dividendenaristokrat beispielsweise ist AT&T, General Electric, Coca-Cola.
Ja, Coca-Cola. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, genau.
Das also, wäre mir jetzt als erstes in den Sinn gekommen.
Ja, genau. Das ist also der Dividendenaristokrat, aber auch mit einer niedrigen Dividendenrendite. Ich glaube im Moment so auch ungefähr bei 3%, wenn überhaupt. Ja, klar, steigern kontinuierlich ihre Dividende jedes Jahr, sind ein guter Dividendenaristokrat, weil sie sind eine Marke. Das heißt also, sie können die Inflation ausgleichen. Wenn die Preise steigen, wird eben auch Coca-Cola teurer. Und die Leute kaufen das trotzdem, weil es eine starke Marke ist. Und das sind Dividendenaristokraten. Und weil das halt auch, ist ja auch ein schöner Name, Dividendenaristokraten, lassen sich eben viele Leute blenden dadurch. Ja? Sie haben trotzdem dann eine niedrige Rendite, wenn sie zu teuer gekauft werden. Wenn jetzt eine Coca-Cola-Aktie um 30% fällt und dann steige ich dann ein, dann habe ich natürlich automatisch eine höhere Rendite. Und das zweite Problem bei den Dividendenaristokraten ist, dass sie in der Regel große und etablierte Unternehmen sind. Und das heißt, das Wachstum ist definitiv langsamer. Und dazu kommt der Fokus auf die Ausschüttung der Dividende. Und damit haben sie weniger Spielraum im Unternehmen, um zu investieren und weitere innovative Produkte dann voranzutreiben oder in neue Märkte zu expandieren. Weil der Fokus einfach ist, wir zahlen eine Dividende. Das sind so Unternehmen, wo ich dann sage, boah, die ruhen sich ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus. Die sind mir zu undynamisch. Ja, nur die Inflation auszugleichen, das reicht nicht. Da kann ich ja wirklich auch andere Standardprodukte nehmen.
Definitiv. Also das heißt, dann suchst du oder du zeigst auch deinen Kunden zum Beispiel, wie sie jetzt diese, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, die neuen Dividendenaristokraten der Zukunft sozusagen finden, die Wachstum haben, aber auch schöne Dividendenrenditen auszahlen. Und da gibt es, klar, keine Ahnung, wie viele Aktien es gibt auf der Welt, oder? Ich meine, die zu finden, stelle ich mir jetzt vor, boah, keine Ahnung, wie man das hinkriegt.
Ja. Also, ja, wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, wie renditemäßig unglücklich Investitionen auch in die beliebten Dividendenaristokraten sein können. Ne? Da gibt es nämlich auch ganz prominente Beispiele. Und das ist beispielsweise AT&T oder General Electric. Ne? Mhm. AT&T hatte einen super guten Ruf als Dividendenaristokrat. Ne? Okay. Aber in den letzten Jahren hat das Unternehmen wirklich, also auch die Investoren, enttäuscht. Da war eine schlecht gemanagte Übernahme von Time Warner. Ja, da waren massive Schulden und die haben dazu geführt, dass der Aktienkurs zurückgegangen ist. Und selbst die hohen Dividenden reichten nicht aus, um die Aktienkursrückgänge auszugleichen. Und 2021 hat auch AT&T dann die Kürzung der Dividende angekündigt als Dividendenaristokrat. Und viele Anleger sind eben enttäuscht. Oder auch General Electric, wenn man sich den Kursverlauf anguckt, da geht es nur abwärts. Jetzt, letztes Jahr geht es wieder ein bisschen aufwärts, weil sie sich strategisch neu aufgestellt haben. Aber eine ganze Weile, ich glaube, die letzten 20 Jahre, ja, war einst ein Symbol von stabilen Dividendenzahlungen, General Electric. Aber das Unternehmen hatte dann in der, ja, erstmal nach der Dotcom-Krise haben sie sich nie mehr erholt von den Einbrüchen. Und dann nach der Finanzkrise 2008, dann kamen noch einige Managementfehler dazu und das hat eben zu starken Kursverlusten geführt. Auch die Dividende wurde gekürzt und trotz der riesigen Dividendenhistorie haben die Investoren eben durch den Aktienkursverlust erhebliche Verluste gehabt. Und deshalb bevorzuge ich definitiv eine Kombination aus Dividendenstrategie mit Wachstumsaspekten.
Das ist sehr spannend, macht für mich absolut Sinn. Aber in welche Unternehmen investierst du beispielsweise? Also was sind jetzt das? Hau mal raus. Das ist jetzt der Geheimtipp. Der Geheimtipp schlechthin.
Ja, also wie gesagt, ich konzentriere mich auf Unternehmen, die sowohl stetig Dividende zahlen, als auch ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen. Das kommt von meiner grundsätzlichen Ausrichtung her, weil ich sage, warum soll ich in ein Unternehmen investieren, das nicht wächst? Ja, da gibt es keinen Grund für mich dafür. Ja, wenn es seitlich läuft, das gibt keinen Grund. Also ich suche nur Unternehmen, die wachsen. So, jetzt gibt es auch Unternehmen, die wachsen und ich als Investorin habe eigentlich kein Interesse an Dividenden groß. Ja? Warum? Weil das eine Zwangsausschüttung ist und ich muss die versteuern. Dann sind erstmal die Steuern weg und dann, wenn ich das nicht brauche, das Geld, muss ich wieder reinvestieren. Das heißt also, ich suche eigentlich immer nur Wachstumswerte, aber auf diesem Weg begegnen mir auch viele Unternehmen, die zahlen eben eine Dividende. So, und nur weil die jetzt eine Dividende zahlen, sage ich ja nicht, ich investiere nicht in die. Aber so kenne ich halt viele Unternehmen, die wachsen und dann überrascht mich auch manchmal die tolle Dividendenrendite. Ja? Und dann investiere ich, und das ist ganz egal, in große, mittlere und auch kleine Unternehmen. Ne? Und wenn du jetzt konkret wissen willst, welche Unternehmen, also ein Unternehmen mit stetigem Wachstum, obwohl Marktführer, also riesig groß, kennt jeder, ist die Münchner Rück. Ne? Die sind im Bereich Rückversicherungen tätig und wachsen da mit 5-7% im Jahr. Und dann haben sie noch einen Direktversicherungsbereich über die ERGO, kennt auch jeder, ja, auch Wachstum 6-7%. Und das Ganze hoch profitabel. Ja. Das ist ein moderates Wachstum, aber das ist stetig. Die wachsen einfach stetig. Und das ist für mich ein tolles Investment. Und da kann ich drauf setzen und ich weiß, da bricht mir nicht meine Kapitalbasis weg. Und dann investiere ich auch in Unternehmen, in kleine Unternehmen auch, die eine attraktive Dividende zahlen und da ganz besonders gerne, wenn die beispielsweise unterbewertet sind, weil dann ja die Dividende besonders interessant ist. Und da haben wir ein Unternehmen beispielsweise, das ist die Mutares, Dividendenrendite im Moment 6%, aber Die Mutares ist meiner Meinung nach unterbewertet. Es ist ein Beteiligungsunternehmen. Also die kaufen andere Unternehmen, marode Unternehmen auf, restrukturieren diese und verkaufen sie dann wieder. Das ist ein Geschäftsmodell, das verstehen viele Anleger nicht. Und vor allem haben die nicht so kontinuierliche Gewinne, wie jetzt jemand, der eben bestimmte Produkte, Dienstleistungen verkauft. Und von daher ist es schwer zu bewerten, so ein Unternehmen. Private Equity machen die quasi. Und die Aktie hat, wie gesagt, eine Dividendenrendite im Moment von 6%, aber ein kurzfristiges Kurspotenzial nach oben von 100. Und damit wäre das ja dann die doppelte Dividendenrendite, wenn ich jetzt einsteige. Ja?
Verstehe. Wie ist jetzt das schlussendlich für Leute, die jetzt sagen, ich habe ein Investment gemacht, wie gesagt, für Kryptowährungen, ich habe gut Gewinn erzielt und so weiter. Für wen sind diese Dividendenstrategien schlussendlich wirklich? Sagst du, es gibt ein gewisses, sag jetzt mal, Vermögen, was du mitbringen musst, wo es Sinn ergibt? Du hast zum Beispiel vorher auch gesagt, oder du setzt nicht per se auf die Dividenden, sondern musst du versteuern und so weiter, bla bla bla. Du setzt mehr auf Wachstum. Gibt es jetzt für dich irgendwie einen Schwellwert, wo du sagst, wenn du das und das erreichen willst oder wenn du das und das Portfolio hast, dann sind die Dividendenstrategien das Richtige für dich. Ansonsten setz bitte eher auf Wachstum. Wie unterscheidest du das?
Nee, Dividendenstrategien machen dann Sinn, wenn ich ein permanentes Einkommen haben möchte. Und dann gibt es Anleger, die sagen, okay, ich möchte ein permanentes Einkommen haben, das, sage ich mal, wenigstens jeden Monat meine Miete bezahlt ist. Und dann kann man schon mit einem kleinen Portfolio das oder mit einem kleinen Betrag das erreichen. Ne? Und dann gibt es Anleger, die sagen, okay, ich will 10.000 Euro im Monat, damit ich da davon leben kann. Da brauche ich eine breitere Basis. In dem Fall würde ich noch nicht mal alles auf Dividendenaktien setzen, weil die Anleger denken immer, nur aus den Dividenden, von den Dividenden kann ich leben. Aber wir machen sowas wie zum Beispiel Finanzpläne, Entnahmepläne. Und da muss ich ja mit der Entnahme nur unter der durchschnittlichen Rendite bleiben. Dann wächst mein Kapital auch weiter. Und dennoch kann ich meine Entnahmen tätigen. Und da kann ich schon wesentlich früher entnehmen, als die meisten Anleger das denken. Also ich brauche nicht 10 Millionen, um dann aus der Rendite über die Dividenden mir einen bestimmten Betrag entnehmen zu können. So, ich kann schon wesentlich früher entnehmen und kann mein Vermögen, wenn es schon im siebenstelligen Bereich ist, dann auch auf achtstellig anwachsen lassen. Dazu habe ich extra einen Finanzrechner gemacht, weil es hat mich einfach mal interessiert. Wann kann ich denn wie viel entnehmen und wie viel Geld brauche ich denn? Und das hat mich auch sehr überrascht, dass man so ein großes Vermögen gar nicht benötigt, wenn man einen richtigen Entnahmeplan hat. Also man muss definitiv darauf achten, dass man nicht von der Substanz lebt. Und dann reicht die Entnahme bis zum Lebensende definitiv. Das rechnen wir aus.
Kannst du da ein Beispiel geben oder vielleicht zwei Beispiele, eines mit einem kleineren Portfolio, was auch immer kleine bedeutet jetzt für dich, oder vielleicht hast du Kundenbeispiele, ich weiß nicht, wo du vielleicht auch teilen kannst, ich weiß nicht, ansonsten ein fiktives Beispiel, einfach, dass wir da ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was bedeutet ein kleines Portfolio, mit was kann man so rechnen, was ist so typisch, ein größeres Portfolio, was ist da möglich? Vielleicht kannst du da direkt von deinen Kunden vielleicht oder aus deiner persönlichen Erfahrung, ein bisschen mit den Zahlen, dass das ein bisschen greifbarer wird.
Ja, also zum Beispiel, wenn du ein 50.000 Euro Portfolio hast, das könnte ich jetzt auch direkt durchrechnen. Also soll ich das mit meinem Rechner durchrechnen? Dann kann ich dir die ganz konkrete Zahlen sagen.
Ja, wenn du das so schnell on the fly hinkriegst.
Ja, da muss ich jetzt gerade das aufmachen, weil das habe ich ja jetzt, war ich ja nicht darauf vorbereitet. Also beispielsweise hatte ich eine Kundin, die hat 100.000 Euro. Ne?
Portfoliogröße.
Genau. Und sie hat momentan eine Sparrate von 1.000 Euro. Ja? Die zahlt sie jeden Monat, kann sie nochmal jeden Monat zurücklegen. Also die ist 55 Jahre alt und wollte wissen, in 10 Jahren, ja, wie viel Geld kann sie entnehmen, wenn sie eine durchschnittliche Rendite macht. Das kann man auch mit verschiedenen Szenarien ausrechnen. Ich rechne jetzt mal mit 15%. Wie viel kann sie dann entnehmen? Und das rechne ich jetzt mal durch. So, und dann kann man ausrechnen, dass sie in 10 Jahren 6.000 Euro im Monat entnehmen kann, wobei, und das muss ich dazu sagen, ich auch eine Inflationsrate einrechne, weil 6.000 Euro heute sind in 10 Jahren keine 6.000 Euro mehr von der Kaufkraft. Also, und dann hat sie insgesamt in 10 Jahren hat sie aus 100.000 Euro 660.000 gemacht. Und von 660.000 kann sie dann mit 65 Jahren 6.000 Euro im Monat entnehmen, ohne von der Substanz zu leben. Und die Substanz, also das Vermögen meine ich damit, ja, wächst weiter und sie ist sogar mit 76 Millionärin, wenn sie so entnimmt, weil die jährliche Entnahme unter den durchschnittlichen jährlichen Renditen liegt.
Das sind jetzt rein Wachstumsstrategien oder sind da Dividenden mit drin? Oder welche Strategie wäre das?
Ja, da habe ich jetzt Dividenden nicht eingerechnet. Also es wäre noch eine komplexere Rechnung. Es ist sowieso eine ganz komplexe Rechnung.
Nee, ist klar. Aber das heißt, über das Wachstum, klar, es kommt natürlich darauf an, wie hoch du das Wachstum setzt, oder? Du hast jetzt mit 15% gerechnet.
Ja, muss man rechnen.
Genau, muss man natürlich erreichen können. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von...
Nein, ich rechne verschiedene Szenarien durch, ja. Ich rechne eben ein konservatives Szenario, sage ich mal, mit 10%, ein mittleres Szenario und ein starkes Wachstumsszenario. Und daraus leite ich dann auch die Strategien ab für die Aktienportfolien. Und das Risiko, das ich eingehen muss, zumindest mache ich es transparent. Und dann kann jeder entscheiden, okay, ich will das in 5 Jahren erreichen. Ja, da muss ich starke Wachstumswerte investieren. Die haben hohes Risiko, die haben hohe Volatilität und so weiter. Oder ich weiß, ich lasse mir 10 Jahre Zeit und dann kann ich eben das ein bisschen langsamer angehen. Also so kann man eben die Entscheidung den Kunden dann, der hat ja eine bessere Entscheidungsbasis. Ja, und ansonsten ist es ein Blindflug. Ja, der weiß ja gar nicht, wo ist es. Und er braucht ein konkretes Ziel. Ja? Und dann, was der Kunde halt sagen muss oder was jeder Einzelne für sich sagen muss, wie viel Geld brauche ich im Monat, um mich beispielsweise finanziell frei zu fühlen?
Genau.
Also, da muss meine Miete bezahlt werden, da will ich verreisen, da will ich gut leben und dies und das. Ja? Das muss man sagen können und dann kann man darauf das ausrichten. Und natürlich kann man dann einen Teil über Dividendenauszahlungen erreichen. Ja?
Verstehe.
Dann sind die Renditen etwas geringer. Klar, wenn die Unternehmen stärkere Dividenden ausschütten, ja, aber man hat trotzdem immer noch den Effekt, dass ich sage, das Wichtigste ist, die Kapitalbasis, die Substanz darf nicht angegriffen werden. Und das ist das Problem bei den Dividendenaktien, dass die Anleger nicht so sehr darauf achten, sondern denken, 9% Dividendenrendite, tolle Sache, und dann brechen ihnen die Substanz weg. Mhm. Ja? Und da muss man definitiv genauer hinschauen. Und kommt mir eben zugute, dass ich mich sowieso mit Wachstumswerten beschäftige und immer wieder solche dann Dividendenperlen finde, die auch so noch nicht in der Presse sind, weil die ja nicht auf solche Dinge achten. Ja, beispielsweise haben wir auch eine Aktie, die ist im Wachstumsmarkt Cannabis. Ja, ist für mich ein ganz schwieriger Markt, Cannabisbranche, die sind immer pleite, die haben kein Geld und so weiter und so fort. Aber es gibt ein Unternehmen, das heißt Innovative Industrial Properties, und die haben sich darauf spezialisiert, Grundstücke und Gebäude von den Cannabis-Unternehmen zu kaufen und denen zurück zu vermieten. Das hat den Vorteil, dass sie Geld haben, um weiter ihren Vertrieb aufbauen zu können. Ja, es kostet ja alles Geld. Und für das Unternehmen hat es den Vorteil, die haben ständige Mieteinnahmen. Und die haben sich richtig auf die Cannabis-Branche spezialisiert. Die machen nur solche Verträge, ja, kaufen und zurückvermieten und haben eine Dividendenrendite von im Moment 6,4%. Und wir haben einen riesen Wachstumsmarkt Cannabis. Und die haben sich darauf spezialisiert, die kennen ihre, Ihre Kollegen sehr gut im Cannabis-Bereich. Die wissen also, okay, mit wem machen Sie welche Verträge? Und das sind so Unternehmen, die laufen einem dann über den Weg, wenn man sich mit Wachstumsunternehmen beschäftigt. Und daraus haben wir dann unsere Dividendenwachstumsstrategie entwickelt für eben Leute, die sagen, ja, ich will eben von meiner Dividende leben, aber aufpassen müssen, dass sie eben nicht die Substanz verlieren.
Sehr schön. Also zusammengefasst, was ich jetzt heute mitnehme, rein auf die Dividenden achten ist schlecht, weil, wie gesagt, die Substanz muss stimmen. Am besten, ja, wie gesagt, das Unternehmen wächst mit. Man braucht gar nicht so ein riesiges Portfolio, in Anführungs- und Schlusszeichen, um davon leben zu können, wenn man natürlich die richtigen Strategien hat und so weiter. Mhm. Und dass diese Dividendenaristokraten, die du nennst, oder teilweise auch sehr, sehr unglücklich sein können, alle reden darüber, ja, dann ist der heiße Tipp, ich investiere darin, das ist oftmals der falsche Weg. Das ist so die drei Punkte, die bei mir sozusagen hängen geblieben sind. Ja. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang auch darüber diskutieren, oder? Die Frage ist, wenn jetzt jemand sagt, hey, das interessiert mich mega, was du machst, ich will das lernen, ich will das können. Ja. Wo findet man dich?
Also mich findet man über meine Landingpage carina-lergenmüller.de. Mich findet man auf YouTube, ja, auch unter carina-lergenmüller, immer carina-lergenmüller. Und wir haben auch einen, genau für diese Thematik, einen Dividendenwachstumsreport herausgegeben. Und den können wir verlinken am besten. Ja, der hat nur speziell, ich glaube, Schrägstrich noch irgendwas, aber ich weiß nicht genau, aber kann ich den Link schicken und dann können wir den weitergeben. Da kann man sich kostenlos den Report herunterladen und da sind auch 4 oder 5 konkrete Aktien drin, die ich da bespreche und aufzeige nochmal die Strategie, weil an der konkreten Aktie versteht man es doch am besten.
Ne? Ja, das ist so. Ja, mega cool. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich glaube, das werden wir mal bald wiederholen und ja, in diesem Sinne, abonniert unbedingt den Kanal von Carina. Wie gesagt, ihr könnt da auch dann den Report holen, wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr euch das anschauen. Und ansonsten, wenn ihr sagt, hey, let's go, dann meldet euch direkt bei Carina und ihrem Team. Und ja, Carina, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Marc, für die Einladung. Ja. Mach's gut. Hat mir viel Spaß gemacht.